Liebe Gemeinde, wir wollen nach einer etwas längeren Pause weiter durch die Psalmen gehen und wir sind im Psalm 63 angelangt. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt gerne mit mir auf zum 63. Psalm. Das ist einer meiner Lieblingspsalme. Und hier lesen wir in Gottes Wort einen Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. So wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände aufheben in deinem Namen. Wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele, und mit jubelnden Lippen wird loben mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich sinne in den Nachtwachen. Denn du bist mir zu Hilfe gewesen, und ich werde jubeln im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir, es hält mich aufrecht deine Rechte. Jene aber, die nach meinem Leben trachten, um es zu verderben, werden die in die untersten Örter der Erde hineingehen. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Rühmen wird sich jeder, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Amen. Amen. Sehnsucht nach Gott, so habe ich diesen Psalm überschrieben. Sehnsucht nach Gott. David schrieb diesen Psalm, wie wir es gelesen haben in Vers 1, als er in der Wüste Juda war. Das heißt, dieser Psalm ist erneut geschrieben unter Umständen, als David auf der Flucht war. Nun, entweder war er auf der Flucht vor König Saul, aber wir gehen stark davon aus, dass David, als er diesen Psalm geschrieben hat, nicht auf der Flucht vor Saul war, sondern als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Wie komme ich darauf nun? In Vers 12 spricht er von sich als König. Das heißt, er muss König gewesen sein, als er auf der Flucht in der Wüste Juda war. Und das spricht alles dafür, dass er vor seinem Sohn Absalom auf der Flucht war. Nun, das Erstaunliche hierbei ist, dass David während seiner Flucht in der Wüste nicht aufgehört hat, seinem Gott Lieder zu schreiben und Lieder zu singen. Wie schnell verschließen wir uns, wie schnell sind wir reserviert und verstummen, wenn wir durch die Wüsten unseres Lebens gehen. Irgendwie so verstopften Hals, wir können nicht mehr reden, nicht mehr singen, nicht mehr loben. Und wir wollen heute von David lernen, auch in Zeiten unseres Lebens, wo wir durch dürre Steppen, durch heiße Wüsten und dunkle Täler gehen, Gott weiterhin zu loben und ihn zu suchen. Der puritanische Bibelausleger Matthew Henry sagt an dieser Stelle: Keine Bedrängnis und Not in irgendwelchen Wüsten darf unsere heiligen Gesänge zum Verstummen bringen. Vielmehr ist es auch dort unsere Pflicht und unser Vorrecht, freudige Gemeinschaft mit Gott aufrecht zu halten. Und so möchten wir von David lernen, wie wir dies tun können, wie wir freudige Gemeinschaft mit Gott aufrechterhalten können, auch wenn wir durch dürre Zeiten in unserem Leben gehen. Und wir möchten hier vor allem auf drei Bereiche eingehen aus diesem Psalm. Erstens das Verlangen nach Gott, dann zweitens die Sättigung durch Gott und dann drittens der Schutz von Gott. Also lasst uns zum ersten Punkt gehen, das Verlangen nach Gott. Hier wird uns in den Versen 1 bis 5, beziehungsweise 2 bis 5 das Verlangen von David nach seinem Gott beschrieben. Und wir bekommen hier ungefähr 4 Hinweise, wie dieses Verlangen von David ausgesehen hat. Der erste Hinweis nach diesem Verlangen ist das Objekt seines Verlangens. Das heißt hier: Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Also Gott war das Objekt, nach dem David verlangte. Obwohl David viele irdische Güter entzogen wurden, bestand sein größtes Verlangen nicht nach diesen irdischen Gütern, die ihm entzogen wurden, sondern nach seinem Gott. Obwohl er Durst hatte, in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser, obwohl er Durst hatte, verlangte er nach Gott und nicht nach Wasser. Obwohl er verfolgt wurde, verlangte er nach Gott und nicht nach Frieden. Obwohl er aus seinem Königreich verstoßen war, verlangte er nach Gott und nicht nach seiner Ehre. Obwohl er von seiner eigenen Familie Unrecht erfuhr, verlangte er nach Gott und nicht nach Gerechtigkeit. Also das ist äußerst interessant. Sein größtes Begehren war Gott. Wir können sogar sagen, weil David alles Irdische verloren hat, klammert er sich umso mehr an das Einzige, was wirklich Halt im Leben gibt, und das ist Gott. In Zeiten, wo es uns gut geht, sind wir Gott zwar dankbar, aber wir haben kein großes Bedürfnis nach Gott, oder? Wenn wir ehrlich sind. Doch in Zeiten, wo uns alles entzogen wird, erkennen wir erst, dass Gott das einzige Gut ist, das wir haben können, was uns wirklich glücklich macht und Geborgenheit schenkt. Wenn Freunde uns verlassen haben, wenn die Familie sich gegen uns stellt, wenn die Gesundheit schwindet und wenn die Welt uns bedrückt, dann erkennen wir, dass alles in dieser Welt eigentlich Eitelkeit ist. Und das Einzige, was uns in dieser Welt dann wirklich Halt gibt, ist Gott. Und wir fliehen zu dem einzigen Ort, zu dem einzigen Objekt, der uns wirklich helfen kann. Erst dann erkennen wir, dass Gott beständig ist, dass Gott treu ist, dass Gott wahrhaftig ist, dass Gott liebevoll ist, dass Gott gerecht ist. Und er wird immer mehr das Objekt unseres Begehrens werden. Nur nicht selten wird einem in den Zeiten der Not auch der Schlaf geraubt, dass man Mangel hat an Schlaf. Und deswegen kann man Gott dann auch umso früher suchen. Und ich denke, dass das David erlebt hat, was uns zum zweiten Hinweis seines Verlangens führt. Der Zeitpunkt seines Verlangens. Er sagt hier, früh suche ich dich. Also, dass David Gott früh suchte, zeigt uns, dass er an nichts anderes dachte, selbst wenn er sich zu Bette gelegen hat, als die Nähe Gottes zu suchen. Und wenn uns eine Sache wirklich bewegt, dann raubt sie uns auch den Schlaf. Und wir beschäftigen uns früh und wir beschäftigen uns beständig mit dieser Sache. Wenn wir aufwachen, denken wir an die Sache. Wenn wir uns hinlegen, denken wir an die Sache. Offensichtlich war Gott das Objekt seines Denkens bei Tag und Nacht, dass sogar sein Schlaf geraubt wurde. Und er hat nach Gott begehrt, früh am Morgen. Wenn wir erkannt haben, dass wir ohne Gott nicht leben können, dass er es ist, der uns erhält, dass er es ist, der uns bewahrt, der uns versorgt, der uns erfüllt, dann werden wir seine Nähe früh suchen. Dann werden wir sie früh suchen. Und ich mag es nicht, schlechte Gewissen von der Kanzel raus zu hauen und zu sagen, ihr müsst um 4 Uhr aufstehen. Und jeder, der nicht um 4 Uhr aufsteht und Gott sucht, der ist kein guter Christ. Dann wäre ich auch kein guter Christ. Aber der Punkt ist der, haben wir ein Verlangen nach Gott, wenn wir aufwachen? Suchen wir ihn morgens? Haben wir eine Zeit der Stille am Morgen, früh am Morgen, suchen wir seine Gegenwart. Wenn wir erkannt haben, wer Gott ist und dass er das Einzige ist, was uns wirklich Erfüllung geben kann, dann werden wir ihn suchen in der Frühe. Nun, dass David wirklich mit seinem ganzen Wesen nach Gott verlangte, wird in dem dritten Hinweis deutlich. Das ist die Intensität seines Verlangens. Die Intensität. David sagt hier weiter, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. David spricht hier zum einen von seiner Seele und zum anderen von seinem Fleisch. Das heißt, er spricht hier zum einen von seinem inneren Menschen und zum anderen von seinem äußeren Menschen. Das Innere, die Seele, also der Geist von David, war ausgelaugt und durstig und sehnte sich innerlich nach der Nähe Gottes, nach der Gegenwart Gottes. Aber auch sein physischer Körper war erschöpft und sehnte sich danach, von Gott gestärkt und gekräftigt und erquickt zu werden. Sein innerlicher und äußerlicher Zustand glich dem Land, in dem er sich befand. Die Wüste war dürr, sie war trocken, sie war heiß. Und genau so empfand er es innerlich und äußerlich, trocken und durstig und ausgelaugt. Nicht selten belasten seelische Nöte auch den Körper. Also wenn es einem seelisch nicht gut geht, wirkt sich das früher oder später auf den Körper des Menschen aus. Nicht selten ist unsere Seele vertrocknet, und unser Körper erschöpft aufgrund bestimmter Umstände und wir fühlen uns wie ein lechzendes Land ohne Wasser. Der Einzige, der dir und mir in dieser Zeit helfen kann, ist Jesus Christus. Er selbst hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, Vers 28. Je durstiger deine Seele und je erschöpfter dein Körper, umso mehr und umso intensiver solltest du nach Christus verlangen. Denn Gott führt uns immer wieder in die Wüste, um uns durstig zu machen, um uns wieder neu daran zu erinnern, wen wir brauchen. Die Wüste ist manchmal unangenehm, aber sie ist heilbringend für uns. Wir werden immer mehr nach Gott verlangen. Und das war auch das Verlangen von David. Sein Verlangen war, die Herrlichkeit und die Größe Gottes mehr und mehr zu sehen. Das führt uns zum vierten Hinweis seines Verlangens, nämlich der Grund. Der Grund seines Verlangens. Wieso verlangte er so sehr nach der Gegenwart Gottes? David erklärt es, indem er weiter sagt, so wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. Man weiß erst, wie wertvoll eine Sache ist, wenn man sie nicht mehr besitzt, oder? Man weiß erst, wie wertvoll die Gesundheit ist, wenn man krank geworden ist. Man weiß erst, wie wertvoll ein Mensch ist, wenn dieser Mensch nicht mehr da ist. Man weiß erst, was man an Gott hat, wenn Gott sich einem entzieht, wenn man die Nähe Gottes nicht mehr erfährt. Und das erlebte David, denn er war auf der Flucht, er befand sich nicht mehr in Jerusalem, er befand sich nicht mehr in der Nähe des Tempels, er befand sich nicht mehr in der Nähe des Heiligtums, wo man Gottesdienst gefeiert hat, er war in einer Wüste und er ist dort in der Wüste und erinnert sich an die Momente des Gottesdienstes, wo er im Heiligtum war und die Herrlichkeit und die Macht Gottes gesehen hat und jetzt sehnt er sich nach genau das, nach dem, was er dort im Tempel erlebt hatte. Das, was er in Jerusalem im Tempel erlebte, das will er nun in der Wüste erleben, die Gegenwart Gottes, die Größe Gottes zu erleben. David weiß, ein Funken von der Güte Gottes ist mehr wert als sein ganzes Leben. Er sagt, deine Güte ist besser als Leben. David weiß, er kann das Beste, er kann das Ruhigste, er kann das Längste, das Bequemste, das Gesündeste, das Sorgloseste leben in seinem Palast. Doch getrennt von der Güte Gottes ist es ein wertloses Leben. Lieber ein bedrücktes Leben mit der Gnade Gottes als ein sorgloses Leben ohne der Gnade Gottes. Lieber werde ich verfolgt, so könnte es David sagen, und des Lebens beraubt, aber habe durch Gottes Gnade das ewige Leben, als dass ich ruhig in meinem Palast sitze, getrennt von der Gnade Gottes und ohne ewigem Leben. Und eben weil David weiß, dass er diese unverdiente Gnade Gottes empfangen hat, kann er Gott auch in Vers 5 dann loben und sagen, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände aufheben in deinem Namen. Geschwister, wenn uns die Freuden dieses Lebens geraubt werden, dann können die Freuden des ewigen Lebens umso größer hervortreten in unserem Leben. Je mehr uns die Güter dieser Welt entzogen werden, umso mehr wächst die Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Je mehr uns dieses Leben zusetzt, umso mehr sehnen wir uns nach der Gnade, eines Tages die Herrlichkeit bei Gott zu verbringen. Und wir preisen Gott dafür, dass er uns diese Gnade gewährt hat. Und ich denke, eines, was wir aus den Psalmen lernen, immer wieder und immer wieder aufs Neue, ist, dass die Zeiten der Wüste, die Zeiten der Trübsal, die Zeiten der Verfolgung, die Zeiten der Not, all dieses Elend, das wir erleben in unserem Leben, zum einen eine Folge des Sündenfalls ist, aber zum anderen ein Akt der Gnade Gottes in unserem Leben, um uns immer mehr von dieser Welt zu lösen. Weil wir sind so irdisch gebunden, ich glaube, wir werden am Sonntag noch ein bisschen mehr darüber hören, wenn nichts dazwischen kommt. Aber wir sind so irdisch gebunden, dass Gott uns von diesem Irdischen lösen muss, indem er uns in die Wüste führt. Und je mehr wir in der Wüste sind, umso mehr wird unser Verlangen allein auf Gott gerichtet sein. Lass uns ihn dafür preisen. Das ist also der erste Punkt gewesen, das Verlangen nach Gott. Nachdem David uns dieses Verlangen, das er hatte, nach Gott beschrieben hat, beschreibt er uns im zweiten Punkt die Sättigung durch Gott. Wie hat Gott dieses Verlangen gesättigt? Das beschreibt er dann in den Versen 6 bis 8. Und hier möchte ich auf drei Aspekte dieser Sättigung eingehen. Erstens die Substanz der Sättigung. Mir ist kein anderes Wort dafür gekommen, aber die Substanz der Sättigung. David sagt hier, wie von Mark und Fett wird gesättigt werden, meine Seele. Also er spricht davon, dass seine Seele gesättigt wird. In Vers 2 hat David bereits davon gesprochen, dass seine Seele nach Gott dürstet. Und hier sagt er nun, dass seine Seele gesättigt wird. Die Seele ist also die Substanz der Sättigung. Dabei stellt sich die Frage, was genau ist die Seele? Nun, die Seele ist der immaterielle Teil des Menschen. Es ist der geistliche Teil des Menschen, den Gott schuf. Denn der Körper des Menschen, der wurde von Gott aus dem Staub des Erdbodens geschaffen. Doch zu diesem Zeitpunkt lebte der Mensch noch nicht. Erst nachdem Gott seinen Odem in den Menschen hineingehaucht hat, wurde der Mensch eine lebendige Seele, wie wir in 1. Mose 2, Vers 7 lesen. Und Gott, der Herr, bildete dem Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Der Leib ist aus dem Staub, die Seele ist von Gott. Das ist ein großer Unterschied. Aus diesem Grund sehnt sich auch unsere Seele, also der Teil des Menschen, der von Gott gehaucht wurde, nach Gott, denn die Seele kommt ja direkt von Gott. Sie sehnt sich nach dem Schöpfer. Und auch wenn die Seele nichts Physisches, sondern etwas Geistliches ist, muss sie ähnlich wie ein physischer Körper gesättigt werden. Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Mein Körper muss regelmäßig gesättigt werden. Genauso der immaterielle Teil meines Wesens. Die Seele muss ebenso gesättigt werden. Sie hat genauso Bedürfnisse wie unser Körper. Und das führt uns zum zweiten Aspekt der Sättigung, nämlich die Art der Sättigung. Nochmals Vers 6, dort heißt es, wie von Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele. So wie Mark und Fett einen physischen Körper nährt und sättigt, so sättigt die Gegenwart Gottes deine und meine Seele. Wir verhungern, wir verschmachten, wir verdursten, wir gehen ein, wenn Gott uns nicht sättigt in unserer Seele durch seine Gegenwart. Charles Spurgeon kommentiert diese Stelle folgendermaßen. Die Israeliten schätzten das Fett als das Beste und der höchste Genuss einer festlichen Mahlzeit war für sie in den beiden Worten Mark und Fett verkörpert. So wird denn hier die volle Genüge einer Seele, die sich in Gott stärkt und seine Huld ungetrübt genießt, unter dem Bilde eines Menschen dargestellt, der sich an dem Besten der Besten, an den Leckerbissen einer königlichen Tafel gütlich tut. Wir versuchen unsere Seele oft zu sättigen mit abgelaufenen, verschimmelten, faden, ungenüsslichen Dingen dieser Welt. Und es ist so. Es ist so. Mit gewissen Begierden, mit gewissen Süchten, mit gewissen Vorlieben. Manche davon sind schlecht, manche davon sind nicht unbedingt schlecht, aber wir versuchen mit diesen Dingen unsere Seele zu sättigen, wobei es nur eine einzige Sache gibt, was unsere Seele wirklich wie Fett und Mark sättigen, nähren und erquicken kann, und das ist Gott, seine Gegenwart. Seine Gegenwart. Mögen wir alle mehr und mehr diesen nahrhaften Genuss der Gegenwart Gottes zu erleben. Und ich glaube, das ist eines der herausforderndsten Psalme für mich und ich glaube für jeden von uns. Weil wenn wir aufrichtig sind, wir können diesen Psalm lesen und uns denken, wow, was David dort erlebt hat. Aber können wir diesen Psalm lesen und sagen, das ist das, wie ich empfinde? Das ist das, wonach ich empfinde? Lass uns mehr dafür beten, dass Gott uns diesen Hunger in unsere Seele hineinlegt, diesen Durst in unsere Seele hineinlegt und dass Gott uns diese Gnade gewährt, dass wir erleben dürfen, wie unsere Seele gesättigt wird, wie von Fett und Mark, von seiner Gegenwart. Und eine dritte Sache, die uns hier in Bezug auf die Sättigung gesagt wird, ist das Ergebnis der Sättigung. Wenn David diese Sättigung für seine Seele erfahren hat, dann wird, so sagt er, sein Mund mit jubelnden Lippen loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich sinne in den Nachtwachen, denn du bist mir zu Hilfe gewesen und ich werde jubeln im Schatten deiner Flügel. Verse 7 bis 8. Sehen wir, in den Gedanken von David dreht sich wirklich alles um Gott. Wir haben in Vers 2 gelesen, dass er ihn früh suchte. Jetzt lesen wir, dass er sogar in seinen Nachtwachen über Gott nachsinnt. Geschwister, was war das für ein Mann? Er war ein Sünder. Er ist in Sünde gefallen. Wir sind alles Sünder. Aber er hat Gott zu dem Objekt seines Begehrens gemacht. Früh am Morgen, spät in der Nacht, tagsüber, überall wo er war. Er hat Gott stets vor sein Angesicht gestellt und Gott zum Objekt seines Begehrens gemacht. Wenn wir Gott suchen, wenn wir über ihn nachdenken, wenn wir kontinuierlich Gemeinschaft mit Gott haben, dann wird seine Gegenwart uns erfüllen und dann wird er uns und unsere Seele sättigen wie von Fett und von Mark. Und dann werden wir ihn loben. Dann werden wir ihn loben. Dann werden wir gar nicht anders können, als ihn zu loben. Selbst in der Wüste. David konnte nicht anders, als Gott zu loben. Selbst in der Wüste. Als sein Sohn ihn verfolgte. Wir sprechen hier von seinem Sohn. Das war nicht irgendein Feind. Und er konnte Gott loben. Weil Gott ihn gesättigt hat. Und dies rief dann in David auch ein großes Vertrauen zu Gott auf, dass Gott ihm auch helfen wird und Schutz bieten wird, was uns zum dritten und letzten Punkt führt, der Schutz von Gott. In den Versen 9 bis 12. David ist auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom und auch vor den Soldaten, die sein Sohn ausgesendet hat, um David zu töten. Und in dieser Not macht David Gott zu seinem Zufluchtsort und sagt in Vers 9, meine Seele hängt an dir, es hält mich aufrecht, meine Rechte. Also hier ist schon wieder die Rede von der Seele. Ja, die Seele dürstet nach Gott, die Seele begehrt nach Gott und wird von Gott gesättigt und nun hängt die Seele an Gott. Also David macht sich vollständig abhängig von seinem Gott. David verstand damals schon, was Jesus seinen Jüngern in Johannes 15 lehrte. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Ohne Gott können wir keinen Schritt gehen, kein Atemzug tätigen, kein Augenblinzer tätigen. Wir können gar nichts tun ohne Gott. Wir sind getrennt von ihm, völlig aufgeschmissen. Und ohne Jesus verschmachtet unsere Seele. Aber ohne Jesus werden wir auch von unseren Feinden besiegt. Also wir brauchen Jesus in jedem Bereich unseres Lebens. Und in diesen letzten drei Versen, in den Versen 10 bis 12, spricht David nun prophetisch darüber, was mit seinen Feinden geschehen wird. Und da David ein Typus für Christus ist, können wir auch sagen, dass das, was David hier über seine Feinde ausspricht, auch über die Feinde von Christus ausgesprochen werden kann. Und insgesamt drei Dinge sind es in diesen drei Versen. Das eine ist, die Feinde Davids werden ewige Pein erleben, Vers 10. Jene aber, die nach meinem Leben trachten, um es zu verderben, werden in die untersten Örte der Erde hineingehen. Also jeder, der David nach dem Leben trachtete. Jeder, übertragen und geistig gesprochen, der nach dem Leben Christi trachtete und trachtet. Jeder, der nach seinem Leib, nach der Gemeinde trachtet und sie verfolgt. Jeder, der nach dem Leben eines Gläubigen trachtet und ihn verfolgt, offenbart dadurch seinen Unglauben und seinen ewigen Ruin, wenn er nicht Buße tut und umkehrt. Eine zweite Sache, die hier über die Feinde Davids gesagt wird, ist, sie werden irdische Pein erleben. Nicht nur ewige, sondern irdische Pein, Vers 11. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Also diejenigen, die David mit dem Schwert verfolgten, werden auch durch das Schwert umkommen. Dies lehrt auch Jesus, nachdem Petrus ihn im Garten Gethsemane verteidigen wollte und dem Knecht des Hohenpriesters so abgeschlagen hat, sagte Jesus dann zu Petrus, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Matthäus 26, Vers 52. Jeder, der Gewalt ausübt, wird Gewalt erleben. Jeder, der tötet, muss getötet werden. Also das ist einfach ein Gesetz in gewisser Weise. Und das spricht David hier über seine Feinde aus. Ja, man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Aber dann spricht David noch eine dritte Sache aus. Und zwar, der König wird sich rühmen, Vers 12. Und der König wird sich freuen in Gott. Rühmen wird sich jeder, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verspottet werden. Also wenn David erleben wird, wie Gott seine Seele sättigt, wie Gott ihn vor seinen Feinden befreit und ihn wieder zurückführt, dann wird er Gott loben. Und darüber hinaus werden sich alle rühmen, die in gleicher Weise ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben und von Gott Rettung erlebt haben. Denn wenn Gott unsere Seele sättigt, wenn Gott uns von unseren Feinden befreit hat, dann war er es, der das getan hat und wir nicht. Dann gibt es keinen Grund, uns selbst in irgendeiner Weise zu rühmen und uns zu sagen, wir haben uns hier aus diesem Schlamassel wieder rausgezogen. Nein, Paulus sagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 2. Korinther 10, Vers 17. Gott ist es, der uns erschuf. Gott ist es, der uns erhält. Gott ist es, der uns versorgt. Nicht Edeka oder Rewe. Gott ist es, der uns versorgt. Gott ist es, der uns schützt. Gott ist es, der uns leitet. Gott ist es, der uns in die ewige Herrlichkeit bringt. Gott allein gebührt die Ehre für absolut alles. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden und die Krone der Gerechtigkeit empfangen, dann werden wir niederfallen und diese Krone der Gerechtigkeit vor seinen Thron hinwerfen, weil wir haben es nicht verdient. Ihm alleine gebührt die ganze Ehre für alles, was er in unserem Leben tut. Ob es Schläge sind oder ob es Heilungen sind, ob es Trost ist oder ob es Ermahnung ist. Alles, was der Herr in unserem Leben wirkt, wirkt er zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Und das ist, was David hier lebte. Und ich liebe ihn. Ich freue mich, wenn ich ihn sehen darf in der Herrlichkeit in David. Weil er bringt mir bei, in dieser gefallenen Welt, in diesem gefallenen Körper, mit gefallenen Menschen so zu leben, dass ich Gott immer noch Ehre geben kann, ihn loben kann und ihn preisen kann, selbst in den Wüsten meines Lebens. Oder nicht nur selbst in den Wüsten meines Lebens, sondern gerade in den Wüsten meines Lebens. Lasst uns dies heute Abend mitnehmen. Amen.